ARD. SWR Kultur. Forum.
Schilderer Deutschlands, warum Siegfried Lenz lesen? Das wollen wir fragen in diesem SWR Kulturforum. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Der Schriftsteller Siegfried Lenz ist ein Meister literarischer Geschichtsstunden. Sein Roman Deutschstunde von 1968 über Schuld und Pflicht, über Gehorsam und Gewissen im NS-Staat wurde mehrfach verfilmt. Vor 100 Jahren, am 17. März 1926, wurde er geboren. Er zählt zu den wichtigsten deutschen Nachkriegsautoren. Und warum es sich lohnt, ihn heute zu lesen. Sein umfangreiches Werk, darüber wollen wir sprechen, und ich bin froh, dass sich die Zeit genommen haben. Günter Berg, er ist Vorstand der Siegfried-Lenz-Stiftung in Hamburg, war lange auch Chef der bei Suhrkamp im Verlag, hat dann nach Hamburg zum Hoffmann und Campe Verlag gewechselt und kannte Siegfried Lenz sehr gut, und er leitet, wie erwähnt, schon die Stiftung gleichen Namens. Bei uns ist auch Dr. Helmut Böttiger, ist Literaturkritiker in Berlin, hat auch eine Reihe von Büchern vorgelegt, unter anderem auch eins zur Geschichte der Gruppe 47, der berühmten Nachkriegsliteraturgruppe. Und nicht zuletzt Frau Dr. Maren Ermisch, sie ist Mitarbeiterin wissenschaftlicher am Editionsprojekt zu Thomas Manns amerikanischer Essayistik an der Uni Münster, aber eben auch Mitherausgeberin der Hamburger Lenz-Ausgabe. Frau Ermisch, ich weiß, dass Sie gerade auch über das Verhältnis von Siegfried Lenz zu seinem norddeutschen Heimatland, zu Hamburg, zu Holstein gesprochen haben. Ich bin geständig, als ich eine der letzten Novellen, die ganz großartige Schweigeminute, gelesen habe, da bin ich über Begriffe gestolpert, die ich Landratte aus dem Rheinland überhaupt nicht kannte. Zum Beispiel sowas wie Pram. Und dann habe ich gelernt, das ist ein Lastkahn. Warum verbinden wir mit Siegfried Lenz so intensiv wie kaum mit jemand anders? Mit Martin Walser verbinden wir den Bodensee. Aber mit ihm Nordsee, Ostsee, Holstein und Hamburg. Warum ist das so?
Weil Siegfried Lenz da gelebt hat. Er ist nach dem Krieg nach Schleswig-Holstein gekommen, war da in Kriegsgefangenschaft und hat sich dann entschieden, sich in Hamburg an der Universität einzuschreiben. Und er ist schon als kleiner Junge ein Wasserfan. Er wächst am Lücksee auf und für ein Kind ist natürlich so ein großer See ein traumhafter Spielplatz. Er angelt, er segelt, er rudert, er schwimmt, er taucht. Alles spielt sich am Wasser ab. Und insofern zieht es ihn dann natürlich auch wieder ans Wasser. Und das findet er in Hamburg bedingt, aber vor allem findet er das in Schleswig-Holstein und in Dänemark. Er hat ja fast 30 Jahre lang ein Haus in Dänemark, nur wenige Schritte vom Wasser entfernt. Und da fühlt er sich zu Hause einfach.
Wir werden, glaube ich, immer wieder darauf zurückkommen, weil das doch sehr einflussreich ist und seinem Werk auch immer wieder sich niederschlägt. Sie geben unter anderem die Werke in der Hamburger Ausgabe heraus. Und gerade ist was erschienen, ich fange mal ein bisschen rückwärts an, Ende 24, drei dicke Bände mit Rundfunkstücken. Interessiert uns Radioleute natürlich, weil historisch das eine ganz wichtige Epoche war. Die Nachkriegszeit, 50er Jahre, viele deutsche Autoren debütieren eigentlich als Hörfunkautoren, richtig?
Genau. Also als Student schreibt er erstmal Gedichte, die in Zeitungen erscheinen. Aber ein Professor, der sieht, dass der gute Lenz wenig zu essen hat, in abgerissenen Klamotten herumläuft, schlägt ihm vor, doch mal Kontakt mit dem NWDR aufzunehmen. Und das hat Erfolg. Er arbeitet zuerst einige Folgen für die Reihe Wir erinnern an aus. Und offensichtlich ist man mit seiner Arbeit so zufrieden, dass er dann Sprecherjobs bekommt, dann eigene Texte schreibt und vorliest, Hörspiele macht, Rezensionen. Ungefähr alles, was der Rundfunk gerne hätte, liefert Siegfried Lenz und finanziert damit zuerst sein Studium und dann sein Leben als freier Schriftsteller in den 50er Jahren.
Herr Berg, das ist ein wichtiger Teil seines Werks, was wir, glaube ich, zu wenig kennen. Richtig?
Nein, wir kannten wenig. Das heißt, als ich diese Werkausgabe begonnen habe, geplant habe und Mitstreiter gesucht habe, waren die Rundfunkstücke ein Band. Also wir wussten, es gibt Rundfunkstücke, wir wussten, es gibt Schauspiele, es gibt Hörspiele, es gibt Dinge, die der Rundfunk gesendet hat. Aber dass es so viel, so umfangreich werden würde, das konnten wir nicht ahnen, weil wir, oder ich könnte sagen, konnte ich nicht ahnen, weil ich eins vollkommen missachtet hatte, nämlich wer 1952 morgens um 9 ein Stück im Rundfunk vorgelesen hat, der konnte gar nicht damit rechnen, dass das irgendwie aufbewahrt werden würde. Es gab keine Mediatheken, das Wort war nicht erfunden. Also der Sender hat gesendet und wenn man Glück hatte, wurde es wiederholt. Aber dann war es vorbei. Und das heißt, dass wir 2000 Seiten Text gefunden haben, überall, nicht nur beim NWDR, später NDR, sondern auch beim SWR, beim Saarländischen Rundfunk, Radio Bremen, die Berliner haben ihn gerne gesendet. Das war eine große Überraschung, die der Herausgeber dieses Werkteils zusammen auch mit der Historischen Kommission der ARD in 3 Jahren Recherche gefunden haben. Und für ihre Kollegen, klar, also für die Rundfunkjournalisten ist das ein unglaublicher Fundus.
Ich fange mit dieser Episode an, Helmut Böttiger, weil ich glaube, man kann was dran zeigen für die Nachkriegsschriftsteller, die Deutschen, also Böll und Enzensberger und Walser und viele andere, sind da in die Öffentlichkeit getreten, weil sich die Literatur da ganz anders neu aufstellt und formiert, kann man so sagen?
Ja, vom Rundfunk haben die Schriftsteller eigentlich alle gelebt. Das ist durchgehend in den 50er Jahren, egal bei wem man schaut, die wichtigste Einnahmequelle überhaupt, die Möglichkeit als freier Schriftsteller zu existieren, das war durch den Rundfunk geboten. Es gab ja sonst überhaupt nicht diese literarische Infrastruktur, wie man sie heute kennt, wo in jeder Mittelstadt jedes Jahr ein Festival stattfindet und ringsum Podien und Diskussionen stattfinden. Diese Infrastruktur gab es in den 50er Jahren überhaupt nicht. Es gab aber die Rundfunkanstalten, die sehr gern Lesungen von Schriftstellern gesendet haben. Und das war finanziell absolut notwendig.
Also auch viele Auftragswerke bestellt haben, ne?
Ja, darüber gibt es auch viele Klagen. Selbst Günter Eich, der damals der berühmteste Hörspielautor war, klagt ständig in Briefen, dass er jetzt noch das und das erfüllen müsse. Da sitzt ihm ein Redakteur vom SWR wieder im Nacken und er will eigentlich weiter an seinem Gedichtband schreiben. Aber nein, er muss erst dieses Hörspiel fertigstellen. Also so war das eben.
Das ist natürlich der Unterschied zwischen Lenz und Eich. Also Lenz hat gerne erfüllt, was man von ihm wollte. Also wir haben die Korrespondenz sehr genau gesichtet, weil nur über die Korrespondenz konnten wir im Grunde darauf kommen, was Lenz dem Rundfunk geliefert hat. Also wenn ein Redakteur aus Berlin schrieb, Herr Lenz, schreiben Sie uns doch mal was. Und Lenz muss zurückgeschrieben haben, weil also die Fondbriefe haben wir leider nicht, weil Lilo Lenz keine Lust hatte, mit Durchschlag zu tippen.
Das ist seine erste langjährige Frau.
Genau. Und die hat die Korrespondenz getippt und hat sozusagen die kleine Lenz-Firma geleitet. Aber wenn dann ein Brief zurückkommt, ach Herr Lenz, völlig egal, unsere Zuhörer mögen Sie so sehr, schreiben Sie doch was über Naturschutz oder über den Atomkrieg oder irgendwas, dann ist das ein Indiz dafür, mit welchen Freiheiten jedenfalls ein Autor wie Lenz, dann 35 Minuten, 40 Minuten, manchmal sogar 55 Minuten Stücke, für die er sehr anständig bezahlt worden ist, abgeliefert hat.
Also ja, das Interessante ist ja, dass Lenz, und da sind wir schon mitten im auch literarischen Profil, er war eigentlich auch ein geborener Journalist. Er hat ja bei der Welt angefangen, das war damals eine sehr gute Zeitung, und hat dort auch dann als Redakteur gearbeitet und war für die Fortsetzungsromane zuständig. Und das Journalistische lag ihm im Blut. Und aus dem Fortsetzungsroman in der Welt, sein erster Roman, entstand daraus, dass er selber einen Fortsetzungsroman dort geschrieben hat. Also das Journalistische, das Schreiben so also auf Themen hin, das war, glaube ich, schon bei ihm was ganz Besonderes.
Herr Böttiger, ich bin froh, der Günter Berg hat eben gesagt, das Publikum hat ihn geliebt. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich Anfang der 80er Jahre Buchhändler war und es gab 2 unglaublich erfolgreiche Autoren, die beide Journalisten waren. Eine Siegfried Lenz und der andere ist Johannes Mario Simmel, bei denen viele Kritiker immer die Nase gerümpft haben und gesagt, oh Gott, das sind ja Traditionalisten und keine Avantgardisten. Aber sie wurden geliebt und sie wurden auch sehr gut verkauft. Warum ist das so?
Also wenn Sie die, sagen wir mal, die Rezension der großen Romane durch große Kritiker, dann kriegt der Lenz einen Verriss nach dem anderen. Warum? Ist doch ganz klar. Einen erfolgreichen Autor willst du darüber hinaus nicht noch loben. Du möchtest gerne auf einer ganzen Seite schreiben, warum eine große Leserschaft zu blöd ist, Köppen zu verstehen. Ja, genau. Also das, die Kritik möchte bergen.
Wolfgang Köppen, der berühmte Modernist nach dem Krieg, von dem aber nur ein paar Bücher bestehen.
Großer Autor, wirklich, also überhaupt keine Frage. Aber das, was Lenz, als man ihm den Bremer Literaturpreis verliehen hat, in seiner Danksagung kundtat, nämlich, dass er sein Schreiben durchaus sieht als einen Pakt mit dem Leser. und der Leserin. Das ist etwas, was möglicherweise viele Autoren anstreben. Es gelingt ihnen aber nicht immer. Dieser Satz, den ich von Lenz selber oft gehört habe, wenn es darum ging, ein neues Stück Text zu validieren. Siehst du es, wenn du es liest? So, dieses sich an eine Leserin, an ein Publikum wenden, auch nicht nur Zustimmung, aber sagen wir mal zumindest eine Form von Verständnis einfordernd. Ich glaube, das hat Lenz sehr erfolgreich gemacht. Diese Bücher waren verständlich.
Ja, sie sind es nach wie vor. Also ich hätte die Sendung auch Deutschstunde und Schweigeminute nennen können, weil darin sozusagen das Zeitkonservierende auftaucht, der große Roman von 1968 und die späte Novelle von 2007/08. Helmut Böttiger, wir haben es jetzt schon so ein bisschen gehört. Es gibt so eine berühmte Anekdote von wegen, Siegfried Lenz sei der Durchschnitt aller Stile der Autoren der Gruppe 47 und Reich Ranicki soll gesagt haben, er sei sogar die Quersumme. Ist das mehr als eine Anekdote?
Ja, also die Sache mit dem Durchschnitt, das sagte Helmut Heisenbüttel. Und in dem Wort Durchschnitt ist ja schon so was Pejoratives. Mhm. Also auf Lenz wurde immer gern ein bisschen heruntergeschaut. Es gibt eine Sottise von Martin Mosebach, der die Gruppe 47 identifiziert hat mit einer Schreibweise des sozialdemokratischen Realismus. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist Siegfried Lenz wirklich das Paradebeispiel. Das Problem ist nur, für die Gruppe 47 stimmt diese Zuschreibung überhaupt nicht. Die war in den 60er Jahren von der sich formierenden Avantgarde, wie immer man es nennt, geprägt. Und das Interessante in Bezug auf Siegfried Lenz ist, dass auf der letzten Tagung der Gruppe 47, die war 1967 in der fränkischen Pulvermühle, da las Siegfried Lenz tatsächlich aus der Deutschstunde vor, aus einem der erfolgreichsten Romane überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik. Der schnitt weder gut noch schlecht ab, er wurde mehr oder weniger so durchgewunken. Den Preis der Gruppe 47 bei dieser Tagung bekam Jürgen Becker, der damals extrem moderne Avantgarde, so Collage-Texte, Assoziative geschrieben hat. Und Siegfried Lenz war überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit für die Gruppe 47 damals. Und das ist irgendwie typisch für ihn. Alle waren dann überrascht, dass diese Deutschstunde so ein Riesenerfolg wurde. Das passte eigentlich nicht so richtig in die ästhetischen Debatten dieser Zeit.
Jetzt ist die Verführung einfach zu groß. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich uns gerne mal so 40 Sekunden mal vorspielen. Er hat nämlich, bevor das Buch 1968 erschien, ein sogenanntes Jahrhundertbuch, hat er es komplett im Deutschlandfunk gelesen. Und ich habe nur mal ein paar Sekunden als Auszug rausgeholt, dass wir es wenigstens einmal ins Ohr kriegen, wenn wir hier schon eine Dreiviertelstunde über Siegfried Lenz sprechen.
Der Mann im roten Mantel, sagte der Maler. Weißt du, wann ich ihn gemacht habe? Im September 39. Macht nix, sagte mein Vater. Ich muss Anzeige erstatten diesmal. Und du weißt, was du tust, fragte der Maler. Meine Pflicht, sagte mein Vater. Und mehr braucht er nicht zu sagen. Um Max Ludwig Nansen, der bisher sorglos und ziemlich gelassen mit seinem abendlichen Besucher gesprochen hatte, der vielleicht sogar erwogen hatte, ihm ein Geneva anzubieten, zu verändern. Der Maler nahm die Pfeife aus dem Mund. Er schloss die Augen. Gut, sagte er. Wenn du glaubst, dass man seine Pflicht tun muss, dann sage ich dir das Gegenteil. Man muss etwas tun, das gegen die Pflicht verstößt. Pflicht, das ist für mich blinde Anmaßung.
Gewissen und Gehorsam, Pflicht und Verstoß dagegen, aus der berühmten Deutschstunde mehrfach verfilmt. Frau Ermisch, wenn Sie das heute lesen oder vielleicht sogar mit Studenten lesen, sind die davon ähnlich berührt und bewegt? Das geht ja sofort irgendwie ins Blut über, man versteht es sofort. Und wenn man ihn hört, so ein gewisser existenzialistischer Sound ist auch drin, oder?
Ja, aber Studenten lesen doch keine Bücher mehr und schon gar nicht so dicke wie Deutschstunde. Also wenn Sie den Studenten sagen, lesen Sie bitte in den ersten beiden Semesterwochen Deutschstunde, dann werden die sich sofort aus dem Seminar abmelden. Wobei wir ja hier in Hamburg ein Projekt mit Comiczeichnern gemacht haben von der Hochschule für angewandte Wissenschaften und auch die gestöhnt haben, die junge Dame, die zuständig war für Deutschstunde, hat gestöhnt und gesagt, ma, was für ein Schinken, ich kann das überhaupt nicht auffassen. Und dann hat sie tatsächlich diese Lesung irgendwie am Wickel gehabt und hat sich das angehört. Und das hat ihr geholfen, diesen Text sich zu erschließen. Also offensichtlich ist das Lesen eines Buches ein Problem, nicht aber das Hören. Und daraus ist dann ein ganz großartiger Comic entstanden. Also die abschreckende Dicke des Buches muss man irgendwie überwinden und dann kann man sich für dieses Buch auch begeistern. Wobei in diesem Comic dann auch Thema ist, wie viel bleibt von dem Roman eigentlich übrig, wenn man alle Beschreibungen rausnimmt. Da hat sie dann eine kleine Zeichnung gemacht und sagt, Deutschstunde mit Beschreibung, Deutschstunde ohne Beschreibung. Also das, wovon dieser Roman lebt, wird von dieser Schülerin in dem Comic als irgendwie überflüssig empfunden.
Warum ist das, Herr Berg, so ein wichtiges Buch, ein Jahrhundertbuch über einen Aufsatz, den Sigi Jepsen schreiben soll über die Freuden der Pflicht? Er denkt an seinen Vater, der Polizist war im NS-Staat, und der Maler Max Ludwig Nansen ist drin. Man hat das mit Emil Nolde in Verbindung gebracht, ganz schnell, wobei, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Lenz selber gesagt hat, es könnte auch Kirchner oder Beckmann, jedenfalls ein expressionistischer Maler sein, der sich übers Malverbot hinwegsetzt. Warum ist das so ein grandioses Buch in jener Zeit? In den 60er Jahren, ich meine, der Frankfurter Auschwitz-Prozess war gerade 63. Also ist das die Zeit, das Ende des Beschweigens?
Wir wissen ja, was 68 noch so war. Also 68 war der große Aufbruch. 63, wenn man an, denken wir mal an Weiß, wir denken an den Auschwitz-Prozess, wir können auch an Martin Walser denken, der nun als Radiomann, als Journalist sozusagen die Prozesse begleitet hat. 68 war für die Deutschstunde, man könnte sagen, ein idealer Erscheinungstermin. Es war glücklich. Es gab den Menschen die Möglichkeit, über das Ende des Nationalsozialismus, denn um nichts anderes geht es in diesem Buch, um die Verwicklungen in eine Zeit, von der man ja 20 Jahre nicht so recht was hören wollte. Es gab den Menschen die Möglichkeit, den Jungen wie den Älteren, gegen die opponiert wurde, die Möglichkeit, eine Geschichte zu lesen, in der von Gehorsam und von Auflehnung gegen den Gehorsam verhandelt wurde. Man könnte dem Buch vorwerfen, dass es Auschwitz verschweigt. Es kommt kein Jude vor. Das stimmt alles. Aber es ist trotzdem nichts anderes als eine Parabel auf die nationalsozialistische Gehorsamsgesellschaft, könnte man sagen. Und dass das Buch 68 erschien, liegt natürlich auch daran, dass man den Lenz, sagen wir, 10 Jahre lang für seine Suleiken-Sachen gelobt und gehätschelt und beglückwünscht hat.
Das müssen wir jetzt kurz erklären. Eins seiner Erfolgsbücher, So zärtlich war Suleiken, auch hier ganz schnell nur gesagt, ich erinnere mich gut als Buchhändler, dass das immer bei der Vertriebenen- und Heimatliteratur stand und ich immer mit dem Kopf geschüttelt habe und nie verstanden habe, wieso das, ja, das dasteht. Aber das war in jener Zeit einfach sehr erfolgreich, ne?
Naja, ich kann es ja mal versuchen in 30 Sekunden. Lenz schreibt seinen ersten Roman. Der Kollege Böttiger hat das ja gerade beschrieben als Fortsetzungsroman, weil er bei der Welt war. Hoffmann und Campe veröffentlicht dieses Buch. Es ist ein Buch im Dunstkreis sozusagen des Ersten Weltkriegs. Das erscheint 1951. Er schreibt dann einen Roman der Überläufer 1951-52, einen der, wie ich finde, drastischsten und auch besten und verflixt gut konstruierten Antikriegsromane.
Der es schwierig hatte zu erscheinen, ne?
Der gar nicht erscheinen konnte und den wir erst im Nachlass von Siegfried Lenz haben finden können, um ihn dann zu veröffentlichen, um ihn dann 10 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste zu sehen. Dieser Roman ist aber nicht erschienen. Das heißt, man muss schauen, wie hat Lenz, der seine Arbeit immer auch als eine politische angesehen hat und für den die Kriegserfahrung entscheidend war, darüber reden wir vielleicht noch, der konnte seinen Kriegsroman nicht veröffentlichen. Aber als der Verlag dann sagte, Mensch, Herr Lenz, Ihre Zukunft sehen Sie nicht im Rückspiegel, lassen Sie das doch mit dem Krieg und so, schreiben Sie was Lustiges. Und dann schreibt er diese Masuren-Geschichten und alle finden
das
ihn,
ist das, ne?
So das ist so zärtlich war Suleiken über ein erfundenes Dorf. Kleines Dorf irgendwo und da reden die alle so ein bisschen schroff und naja, es ist einfach ein nettes Buch, gemocht von Menschen, die millionenfach diese Heimat verloren haben und dass Sie sagen, in Ihrer Buchhandlung stand das nun bei der Vertriebenen- und Heimatliteratur. Ja Gott, das war eine einträgliche Angelegenheit und Lenz ist damit ein paar Jahre gut gefahren, bis ihm, er nannte es selbst, sein masurischer Exotismus derartig auf den Senkel ging, dass er es nicht mehr aushalten konnte. Und in diesem Kessel sozusagen entstand dann der Druck, der zur Deutschstunde führte.
Frau Hamsch hat er recht, für Lenz war die Kriegserfahrung wesentlich für sein Schreiben im Grunde von Anfang bis Ende? Sie zögern?
Ich zögere tatsächlich. Also sicher in den ersten Romanen, aber bis zum Ende. Mein Eindruck ist, dass das die 50er Jahre noch bestimmt. Da haben wir ja noch von den frühen Erzählungen sind viele, die, wo es um den Wiederaufbau geht, die Kriegsheimkehrer. Aber ich würde sagen, hinterher spielt es keine Rolle mehr. Also er geht mit seinen Themen weiter. Das ist nicht das, was ihn beschäftigt hinterher mehr.
Er war sehr erfolgreich. Ich hatte Gelegenheit, ihn zweimal zu treffen, als er die Goethe-Medaille in Frankfurt bekam. Ich glaube, 99 war das. Und dann hat er die Heine-Professur in Düsseldorf angetreten. Brechend voll der Saal. Also großer Zuspruch beim Publikum. Und dann entsinne ich mich an einen Satz, der hat mit dem Thema zu tun, was Günter Berg gerade sagt. Er sagte, wenn Sie wissen wollen, wie viele Soldaten aus dem Krieg heimgekehrt sind, dann schauen sie in den Plötz. Das hatte man früher zu Hause. Das ist ein Geschichtslexikon. Er meinte damit also Zahlen und Daten. Und dann ging der Satz weiter. Wenn Sie aber wissen wollen, was es bedeutet, Kriegsheimkehrer zu sein, dann müssen Sie Böll und Borchert lesen, weil Geschichte nur in Geschichten aufgeht. Das war so auratisch und so still im Saal, dass ich diesen Satz jetzt, der ist 25 Jahre her, dass er gefallen ist, auswendig kann. Ich glaube, Herr Böttiger, das war so sein Geheimnis. Er hat die Menschen auf eine einfache Weise berührt, oder?
Ja, er hat Konstruktionen gefunden, literarische Konstruktionen, die sofort auch verfilmbar waren. Also es gibt, glaube ich, ein Buch von ihm, das schon im Fernsehen lief, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Also die Verfilmung war schon vorher. Also das passt, dass er Konstellationen fand, die so glaubwürdig waren.
Heimatmuseum oder was?
Nee, das war ein Kriegsende.
Ja, ein Kriegsende,
das Kriegsende, genau. Ja. Das war eine Auftragsarbeit, aber der NDR hat ihn beauftragt, dieses Ding zu schreiben. Und Lenz hat gesagt, ich will nichts schreiben, ich bin kein Drehbuchautor, ich kann das nicht. Und die Fernsehspielabteilung des NDR hat aber gesagt, nein, schreiben Sie, wie Sie immer schreiben, wir machen dann schon was draus. Und dann, nachdem das Ding fertig war, haben der Regisseur und die Redaktion sich das angeguckt und haben entschieden, dass der Film daraus besteht, dass Lenz diesen Text vorliest und das dann filmisch bebildert wird. Und es gibt ganz wenige Stellen, wo es tatsächlich Schauspielerdialog gibt. Aber eigentlich liest Lenz diese Erzählung vor und sie wird bebildert. Und danach entsteht dann das Buch mit ganz wenigen Änderungen. Und die erscheinen nahezu zeitgleich tatsächlich, weil die Filmarbeit wie immer länger dauert als der Druck des Buches.
Ja, das ist ja interessant, weil die Schreibweise ist im Grunde auch schon eine, die Bilder evoziert. Ja. Also da ist der Unterschied gar nicht so groß. Und das passt sehr gut zu Siegfried Lenz. Also als Sie fragten, die Kriegserfahrung spielt eine große Rolle. Ich würde sagen, die zentrale Erfahrung ist eine, die daraus entspringt, nämlich die Erfahrung, den Totalitarismus erlebt zu haben, den Nationalsozialismus erlebt zu haben. Und wie geht man damit um? Und das ist, glaube ich, sein großes Thema, so die moralische Herausforderung für einen Einzelnen in einem totalitären System groß geworden zu sein. Dafür findet er immer wieder modellhafte Situationen. Und interessant ist, dass das oft von den konkreten historischen Ursachen wegführt. Die werden gar nicht näher erläutert, sondern das sind so archetypische Konstruktionen. Das ist wie im poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts, der Gegensatz von Individuum und Gesellschaft und immer ganz klassische moralische Entscheidungssituationen. Und bei der Deutschstunde, der große Erfolg lag wahrscheinlich daran, 1968 gab es ja den großen Generationskonflikt. Die junge Generation den Älteren vor, Nazis gewesen zu sein. Und in der Deutschstunde konnten im Grunde diese Generationen verbunden werden und sich wiedererkennen in dem Sohn Sigi Jepsen, der auf der Seite des verbotenen Malers steht, und der Vater, der Polizeibeamte, der das Berufsverbot des Malers überwacht. Das ist einer, der nicht weiter erklärt wird, der hat so was Böses, Dämonisches, etwas Modellhaftes, was aber, wo sich viele gar nicht persönlich angesprochen fühlten, brauchten, weil es die Mitläufer und die so mitgemacht haben, entlastet, weil diese Figur so das Dämonisch-Böse an sich verkörpert und was Modellhaftes bekommt. Und das ist sehr gut gemacht. Es ist auch, hat auch wirklich etwas Packendes, aber es hat auch die interessante Note, dass eigentlich auch Gegensätze überbrückt werden und die junge Generation wie die ältere in diesem Buch Deutschstunde das deutsche Problem erkennen konnten.
Hat er recht, Herr Berg?
Ich bin vollkommen überzeugt, dass Herr Böttiger an der Stelle recht hat. Natürlich hatte der, also dadurch, dass wir einen Polizeiposten im Norden, den nördlichsten Polizeiposten Deutschlands, als Helden dort haben, dass dieser Polizeiposten, also der Beamte mit Uniform, der sich schuldig macht, eine gemeinsame Kinder- und Jugendvergangenheit mit dem Maler hat. Also dass ursprüngliche Freunde in einem kleinen Ort, also wir nehmen einen kleinen Ort, weil wir dort die gesellschaftlichen Verhältnisse am besten abbilden können, dass die dann zu Repräsentanten gesellschaftlicher Konflikte werden oder Regimekonflikte werden. Das ist genial gemacht und natürlich literarisch, dass nach dem Krieg jemand sich hinsetzen muss und seine eigene Verwickeltheit, nämlich Siggi muss die Strafarbeit schreiben, niederschreibt. Und das ist der Roman. Das, glaube ich, ist in vielfacher Hinsicht sehr gut gelungen.
Wir sprechen in diesem SWR Kulturforum über den Schilderer Deutschland. So hat nämlich Kanzler Helmut Schmidt seinen Freund Siegfried Lenz genannt, der vor 100 Jahren am 17. März 1926 geboren wurde. Gerade hat Günter Berg gesprochen, Vorstand der Siegfried-Lenz-Stiftung in Hamburg, lange Jahre auch Leiter des Hoffmann und Campe Verlages. Bei uns ist auch Helmut Böttiger, Literaturkritiker aus Berlin, und Maren Ermisch, Mitherausgeberin der Hamburger Lenz-Ausgabe. Herr Böttiger, Sie haben vorhin mal so über den Sozialdemokratismus gesprochen. Wir können über diese Zeit und über Siegfried Lenz nicht sprechen oder nicht verschweigen. Die enge Nähe, die große Nähe zum Kanzler Helmut Schmidt, aber auch das Engagement für die Sozialdemokratie, für die Ostpolitik Willy Brandts. Das ist ein Kapitel deutscher Literaturgeschichte, ich glaube, wo Geist und Macht sich nie so nah standen wie damals. Richtig?
Das stimmt auf jeden Fall. Das waren die 70er Jahre. Es ging um die Ostpolitik von Willy Brandt. Das war eine ganz große politische Auseinandersetzung in der Bundesrepublik, deren Gewalt und Dimensionen man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Und die Ostpolitik von Willy Brandt fand in einem Autor wie Siegfried Lenz eine literarische Vergegenwärtigung. Also der Roman Heimatmuseum, der verdichtet das alles. Da geht es um die Vertriebenenverbände, und ein Heimatmuseum in Schleswig-Holstein wird von einem Ostpreußen eingerichtet, einem Masuren, und er brennt das nieder aus Protest gegen die Vereinnahmung durch die Vertriebenenverbände. Da wird die Ostpolitik von Willy Brandt, die Aussöhnung mit den östlichen Nachbarländern, auf den Punkt gebracht, auch mit einer sehr großen moralischen Bestimmtheit und einem Sog, dass politisch etwas in Bewegung kommt. Interessant bei Siegfried Lenz ist trotzdem, wenn man die Generation der Schriftsteller betrachtet, gerade in den 70er Jahren eine große Rolle spielten. Man nennt immer Heinrich Böll, Günter Grass, man nennt Enzensberger, man nennt mitunter Martin Walzer, aber Lenz wird selten dazu gezählt. Und es ist das Interessante, warum eigentlich nicht, weil sein Erfolg ist ja unbestreitbar. Und Grass hat dieses Sozialdemokratische auch sehr stark theatralisch verkörpert. Er hat sich dann zu leitartikelhaften Äußerungen hinentwickelt. Und Martin Walzer hat einen sehr überbordenden Narzissmus, während Siegfried Lenz war immer eher still, immer eher ein gediegener, zurückhaltender. Und er hat sich in diesem Medienkarussell, war er jetzt nicht so eine Figur, mit der man irgendwie so Glamour erzeugen konnte. Das ist schon interessant.
Herr Berg, Sie kannten ihn gut, Sie standen sich buchstäblich nahe, spätestens, glaube ich, seit 2004, wenn ich das richtig wiedergebe. Warum war ihm dieses Engagement so wichtig? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Das war damals ja dann schon vorbei. Also, das heißt, er hat sich politisch engagiert, solange Brandt und Schmidt das brauchten. Solange also diese Reisen nach Polen, bei Brandt war es der Kniefall in Warschau, bei Schmidt war es eine ungewöhnlich lange Reise nach Polen, 4 oder 5 Tage sind die beiden durch Polen gereist. Also solange der Seekadett von der Admiral Scheer, Siegfried Lenz, in der Nachkriegszeit, in unserer Zeit zeigen konnte, dass er an der Seite dieser Ostpolitik, die ja nur ein Ziel hatte, nämlich zu befrieden, was nach dem Krieg nicht anders befriedet werden konnte. Restitutionsansprüche, Vertriebenenverbände, unsere Heimat gehört uns. Das waren alles Sätze, die Lenz nun gar nicht mehr hören wollte.
Es ging hoch her. Böttiger hat recht. Also ich entsinne mich, dass Rainer Barzel Brandt beschimpft hat. Er würde Verzichtspolitik betreiben.
Naja, als das Heimatmuseum erschien, wurde in Lück, das ist dieser Ort in Ostpreußen, sehr, sehr weit
Wo Lenz geboren ist.
Genau, wurde eine Art Heimatbuch geschrieben, in dessen Vorwort steht, das sei überhaupt nur nötig, weil dieser Sohn der Stadt einen Roman geschrieben hätte, der einfach nicht stimmen würde. Nichts in diesem Roman würde stimmen. Man müsse über Lück ganz anders schreiben. Er bekommt von Frau Steinbach, den Namen kennen wir noch, die Dame ist auch heute noch aktiv, einen Brief, wie er einen solchen Roman überhaupt schreiben könne. Er hätte doch mal ihre Bücher lesen können. Also dieses teilweise Unverständnis, die ehemalige Heimat dran zu geben, das ist ihm wirklich ganz schön ins Gesicht geweht, sozusagen.
Frau Ermisch, jetzt haben wir eine Wiederholung.
Darf ich noch sagen, bitte es schön. Geht Siegfried Lenz aber nicht nur um die Ostpolitik. Also wenn man guckt, er ist in Schleswig-Holstein auch im Wahlkampf unterwegs gewesen. Was er immer wieder kritisiert, ist die mangelnde Entnazifizierung der Gesellschaft. Er regt sich maßlos über die CDU auf, die irgendwie nach 16 Jahren glaubt, dass das ihr Kanzleramt ist und dass gar niemand anders kommen kann. Und geht da praktisch mit dem Blick des Schriftstellers ran. Er analysiert in einer Rede, das nennt er die Herrschaftssprache der CDU. Also es geht ihm schon auch darum, was für Typen da in dieser Regierung sitzen und zum Beispiel auch, was für Frauenbilder dort vertreten werden. Es gibt eine Wahlkampfrede, wo er klar macht, dass er die Rolle der Frau woanders sieht als beim Blumenstecken und Klavierspielen und sich dem Gatten entgegensehen, sondern dass er sagt, habt mal geguckt, wie viele Arbeitertöchter studieren, wir müssen was tun. Also es ist nicht nur die Ostpolitik, die ihn da in die Wahlkampfarenen treibt, sondern tatsächlich Sozialpolitik und eben die CDU, die sich da gemütlich eingerichtet hat.
Frau Ermisch, Sie machen es mir leicht. Wir haben jetzt wiederholt gewisse Romane genannt, die immer genannt werden. Was kennen wir zu wenig von ihm? Wo würden Sie sagen, steckt da mal die Nase rein? Also durchaus auch als Empfehlung. Ich würde dem gerne nachgehen. Wir haben eingangs von den Rundfunkstücken gesprochen. Sie haben jetzt aufmerksam gemacht auf politische Publizistik. Es gibt Novellen, es gibt, glaube ich, im Nachlass, helfen Sie mir, sind auch frühe Gedichte erschienen, richtig?
Jo.
Ne? Ja, jetzt.
Ein paar davon sind auch publiziert, manche davon sind ganz okay, andere sind. Es gibt anlassbezogene Geburtstagsgedichte, die sehr witzig sind, aber es gibt auch viele Gedichte, wo man sagt, man sieht, jemand probiert was aus. Und zu den Texten, wo Lenz auch etwas ausprobiert und wo man ihn kennenlernen kann, wie man ihn sonst nie kennenlernen kann, das ist der dritte Roman, Duell mit dem Schatten. Ein total skurriles Ding, das in der libyschen Wüste spielt. Es ist das übliche Lenz-Thema, jemand konfrontiert sich mit seiner eigenen Vergangenheit, mit seiner eigenen Schuld. Aber die Art, darüber zu schreiben, dieser Versuch irgendwie eine ganz andere Sprache zu entwickeln, als er in den anderen Romanen hat. Und es gibt eine skurrile Begegnung. Der Oberst, der zurückkehrt an die auf die Schlachtfelder in Afrika, stürzt einen Abhang runter, landet in einer Grube, liegt da unten bewegungsunfähig und gerät in so einen Fiebertraum und unterhält sich mit zwei Ratten, die da unten in diesem Loch sitzen. Und dann fällt ein Hase noch in dasselbe Loch und dann gibt es ein Gespräch darüber, wer wann wen jetzt aufessen wird. Das ist einfach so skurril und so seltsam für den Lenz, den wir sonst kennen, dass ich jedem nur empfehlen kann, sich dieses Buch mal anzugucken, weil es einfach wirklich so unlenzsch ist und er sowas, wenn ich nicht irre, Günter Berg, nie wieder machen wird. Deswegen ist das ein ungewöhnlicher Roman, finde ich.
Ja, es gibt in vielen der Romanen ungewöhnliche Szenen, in denen Tiere eine Rolle spielen. Wenn wir den Überläufer nehmen, gibt es eine Szene, wo der Hecht, ein uralter Hecht, der gefangen werden soll und nicht gefangen werden will. Und weil der Hecht nicht gefangen werden kann, dreht ein Soldat, man könnte sagen, vollkommen durch. Und erlebt eine Art meditative Selbstmordgeschichte, könnte man fast sagen. Also er fürchtet sich vor nichts mehr, sondern geht in eine Kirche und predigt. Also es gibt immer wieder sehr skurrile einzelne Passagen. Duell mit dem Schatten ist ein tolles Buch. Der Überläufer war erfolgreich, deswegen müssen wir den vielleicht jetzt nicht mehr empfehlen. Genauso wie die Schweigeminute, die ja unfassbar erfolgreich war, sofort in, 24 Sprachen übersetzt worden ist. Also vieles ist bekannt. Und wenn man von oben runter jetzt, weil ja 100. Geburtstag ist, Empfehlungen geben müsste, also ich kann schon empfehlen, die Deutschstunde nochmal zu lesen, weil viele glauben, sie kennten sie, aber sie ist keine Schullektüre mehr, sie müsste in vielen Bücherschränken stehen. Also es schadet überhaupt nichts, dieses Buch nochmal zu lesen.
Aber jetzt haben Sie es mir leicht gemacht, wir dürfen nicht über seinen 100. Geburtstag sprechen, ohne auch eine Episode wenigstens kurz zu streifen. Günther Berg, das Bekanntwerden der NSDAP-Mitgliedschaft von Siegfried Lenz hat ihn nicht beschädigt?
Naja, die wurde genauso bekannt wie die von Walter Jens oder von anderen. Also manche fanden sich konfrontiert mit einer Mitgliedsnummer. Es gibt keinen Aufnahmeantrag. Ich glaube nicht, dass Lenz, von dem wir wussten, dass er bei den Piefkes war, dass er in der HJ war, dass er wohl die ersten Monate auf der Admiral Scheer auch seine Seekadettenuniform stolz getragen hat. Er ließ ja wie viele andere keinen Zweifel daran, dass er mit 16, mit 17, vielleicht sogar noch mit 18, aber auf keinen Fall mehr mit 19 ein begeisterter Weggefährte dieses großen Mannes in Berlin gewesen ist. Das heißt also, die Frage ist doch, was wirft man ihm denn vor? Man kann ihm ja im Grunde nur vorwerfen, nicht schon mit 16, 17 gewusst zu haben, dass er für ein mörderisches System eintritt.
Es war das Schweigen der selbsternannten Moralisten, ne?
Naja, aber er hat von Anfang an gesagt, er war begeisterter Pimpf, er hat die Soldaten in den Krieg gewinkt, als die durch Lück gezogen sind. Also das hat er nie verschwiegen. In allen autobiografischen Berichten kommt das vor. Und diesen Aufnahmeantrag, den er angeblich gestellt hat, hat er am 12. Juli 1943 gestellt. Da war der gute 17. Also er ist da im Gymnasium in Samta gewesen, aus welchen Gründen auch immer er, wer auch immer auf die Idee gekommen ist. Vielleicht war es auch der lokale HJ-Führer, der gesagt hat, wir müssen mal irgendwie hier die Quoten auffüllen oder was auch immer. Aber auch da sehe ich nicht, was soll der Vorwurf sein. Er ist damit offen umgegangen.
Und schauen Sie, wir haben am Ende seines Lebens, habe ich 2 Tage quasi zugebracht mit Lenz und Schmidt. Die beiden sitzen beieinander und reden 2-mal von 11 Uhr bis 18 Uhr, rauchen um ihr Leben und versuchen noch einmal zu erklären, erstens, was sie voneinander halten. Der große Politiker, der sagt, keine Zeile hätte ich schreiben können, so wie du, Sigi.
Die haben sich immer getroffen in dieser Freitagsgesellschaft, ne?
Die haben sich in der Freitagsgesellschaft getroffen, aber wir wollten gerne sie noch mal zusammen haben. Und darüber reden, was denn da war 77 bei der Schleierentführung, warum Schmidt nicht verzichtet darauf, einen Termin, an dem Unseld, Böll und Lenz und ich weiß nicht, wer noch dabei war, warum man diesen Termin nicht gecancelt hat nach der Frankfurter Buchmesse, wo doch im Hinterzimmer die Sicherheitsleute darüber diskutiert haben, was mit dieser Schleierentführung zu geschehen hat. Also ich wollte einfach nochmal genau wissen, wie diese Freundschaft, die 61, 62 begann und tatsächlich bruchlos, eng bis zum Ende des Lebens von Siegfried Lenz währte, was diese beiden Männer umgetrieben hat. Und es war die Erkenntnis, dass dieser Krieg ein Handeln begründet hat, das sich vollständig auf die Verhinderung einer solchen Konfliktsituation gerichtet hat. Der eine als Schriftsteller, der andere als Politiker. Und deswegen ist diese Situation, konfrontiert zu sein mit einem Aufnahmeantrag der NSDAP, keine Banalität. Aber ich glaube, man sollte versuchen, sie einzuordnen, was sie bedeutet vor einem solchen Lebenswerk.
Ich glaube, das ist genau das Entscheidende. Man muss bei diesen Fällen immer danach fragen, was haben die Leute nach 45 gemacht und wie sind sie mit dieser Erfahrung umgegangen? Und in einem ganz großen Gegensatz zu einem Großteil der NSDAP-Leute, der Mitläufer, die danach gesagt haben, wir sind irgendwie betrogen worden, niemand versteht, wie dreckig es uns ging. Und weiter so eine Kontinuität des Deutschtümelnden hatten in den 50er Jahren. Es gibt wenige Leute, die dann später zu moralischen Protagonisten der neuen Bundesrepublik wurden, die dann Konsequenzen daraus gezogen haben, wie Siegfried Lenz, dass sie mit so einem totalitären System überhaupt nichts mehr zu tun haben wollten und alles daran gesetzt Angst haben, dass so etwas in Deutschland nicht mehr passiert. Und danach muss man sie bewerten und nicht mit so einer moralischen Überheblichkeit des Nachgeborenen, da aus irgendwelchen Funden eine ganz große moralische Diskreditierung zu machen. Ich finde, das ist vollkommen daneben.
Günter Berg, ich weiß, dass Sie ihn, helfen Sie mir, ich glaube 2004 kennengelernt haben, als Sie
drei
zum Hoffmann und Campe Verlag als Leiter wechselten. Was für einen Siegfried Lenz haben Sie da kennengelernt? Er schrieb ja gerade an der Schweigeminute diese berühmte Liebesnovelle, die ein Abschiedsbuch ist über seine erste Frau Lilo, ein hochpoetisches Buch, viel gelobt, viel verkauft.
Also er schrieb möglicherweise an der Schweigeminute, aber das habe ich nicht gewusst, weil die Schweigeminute ist erst relativ, also ist erst später dann wieder aufgetaucht, als Lilo gestorben war. Lilo starb kurz vor seinem 80. Geburtstag. Ich habe also kennengelernt und nach Suhrkamp-Manier feiert man einen 80. Geburtstag am besten im Kreise von Kolleginnen und Kollegen. Die saßen auch zahlreich um ihn herum, von Amos Oz über Daniel Kehlmann, Günter Grass und ich weiß nicht, Karl-Heinz Ott, wer da alles war. Ich lernte einen alten Mann kennen, das muss man sagen, der viele Schmerzen hatte, der viele Operationen hinter sich hatte und vor sich hatte, aber es war vor allem ein freundlicher Mann, der...
Ein leiser Mann, ne?
Er war wirklich sehr leise. Hm. Im Gegensatz zu Günter Grass, also wir haben uns gelegentlich getroffen in Behlendorf. Ja, das dauert aber auch nur ein paar Minuten. Also Günter Grass verkündete und Siegfried Lenz zog an seiner Pfeife, brachte ihm auch manchmal eine Pfeife, weil Grass nicht mehr rauchen durfte oder sollte, mit. Und so nach 10 Minuten war irgendwie die Luft raus. Also dann war klar, dass wir jetzt nicht Leute waren, die von Grass missioniert werden wollten. Also er war leise, er war alt, aber dieser Satz, du, ich bring dir was, den hörte ich bei jedem Besuch. Also er schrieb jeden Tag und wir haben ja noch ein paar Bücher zusammen gemacht. Also die Schweigeminute ist ja nur das Erfolgreichste. Wir haben die Landesbühne gemacht, wir haben die Maske gemacht, nochmal eine Sammlung von Erzählungen. Das heißt, er hat auch im Alter, und die Schweigeminute ist vielleicht das prominenteste Alterswerk von Lenz, er hat gearbeitet bis wirklich zum Schluss.
Ich kann dieses Gespräch nicht beenden, Frau Ermisch, um Sie nach diesem Mammutwerk zu fragen, der sogenannten Hamburger Ausgabe, in der wahnsinnig viel zu entdecken ist. Wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Hinweis auf 3 fette Bände über Radiostücke. Wie weit ist die vorangeschritten? Was kommt noch? Und auf die Gefahr hin, schlechte Laune zu verbreiten, wie geht's der Ausgabe?
Also, wir haben 27 Bände geplant. Davon haben wir 18 fertig. Es sind fast alle Romane erschienen, es fehlt nur noch der Exerzierplatz. Wir haben dieses gigantische Rundfunkwerk gemacht. Dieses Rundfunkwerk hat den Verlag in die Knie gezwungen, würde ich sagen. Danach hat man uns freundlich gesagt, dass diese Ausgabe sich für den Verlag nicht trägt und dass sie in absehbarer Zeit nicht vorhaben, diese Werkausgabe fortzusetzen. Das schockt uns aber natürlich gar nicht. Wir sind mit manchen Bänden so gut wie fertig. Also diese Werkausgabe muss und wird weitergehen. Und wie wir das hinbekommen, sobald der März vorbei ist, werden wir uns darum kümmern, diese Ausgabe fortzusetzen. Denn es fehlen noch die Erzählungen, es fehlen die Schauspiele, die Essays und eben der Exerzierplatz. Und ob wir auch noch was mit der Lyrik machen, das sehen wir ganz zum Schluss. Aber das soll unbedingt noch kommen, denn es sind alles spannende Bände. Die Essays sind noch nie komplett gedruckt worden. Bei den Erzählungen haben wir im Nachlass noch einige gefunden. Manche davon sind jetzt schon erschienen. Wir haben aber noch ein paar Schätze, die wir da heben können. Es gibt unbekannte Schauspiele, darunter ein Römerdrama aus der Studienzeit. Also auch da sind noch lustige Entdeckungen. Insofern gehen wir davon aus, dass wir einen Verlag finden werden, der sagt, das wollen wir gerne fortführen.
Herr Böttiger, ich glaube, in einer künftigen Kulturgeschichte der Bonner Republik nimmt Siegfried Lenz einen wichtigen Platz ein. Was ich immer vermisse, sind eben auch diese akustischen Mitteilungen, die wir immer viel zu gering einstufen. Ne? Wir haben über die Radiostücke eben gesprochen. Frau Ermisch hat ja auch den öffentlichen Redner so ein bisschen stärker gemacht. Ich glaube, da ist noch was aufzuarbeiten, oder?
Ja, er gehört auf jeden Fall zu den einflussreichen Schriftstellern, die in den 60er, 70er Jahren Dinge thematisiert haben, die in der offiziellen Politik erst allmählich langsam thematisiert wurden. Also auch in Texten von Siegfried Lenz tauchen Fragen auf nach Schuld, nach der deutschen Vergangenheit, die im Bonner Parlament noch gar nicht debattiert waren. Und deswegen ist er eine wichtige Figur der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn man ein Buch wie Deutschstunde geschrieben hat, dann kann man sagen, ist ein Schriftsteller einer, der bleibt.
Ein Schilderer Deutschlands, warum Siegfried Lenz lesen, ein SWR Kulturforum mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger hat zuletzt gesprochen, vor ihm Frau Dr. Maren Ermisch, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Editionsprojekt zu Thomas Mann an der Uni Münster, aber eben auch als Mitherausgeberin der Lenz-Ausgabe war sie unser Gast heute und nicht zuletzt Günter Berg, der Vorstand der Siegfried-Lenz-Stiftung in Hamburg, der lange auch Lektor und Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe war und Siegfried Lenz gut kannte. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.
Sehr gerne.
Danke.